Am 22. April dieses neuen Jahres feiert einer der Großen der deutschen Geistesgeschichte seinen 300. Geburtstag. Er war und ist der bedeutendste Königsberger, hat seine Heimat im Grunde auch nur im Geiste verlassen und mit seinem Versuch, die britische Denkschule des Empirismus irgendwie mit der kontinentaleuropäischen des Rationalismus zusammenzudenken, zu einer neuen geistesgeschichtlichen Epoche hingeführt. Die erste Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft 1781 läutet das ein, was man später den deutschen Idealismus nennt. Er leistet Großbeiträge zur Logik und Metaphysik, aber auch zur analytischen Philosophie und insbesondere zur praktischen Philosophie, also zur Ethik. Und er liefert eine weltberühmte Definition der Aufklärung, über die wir heute sprechen wollen. Die Rede ist natürlich von Immanuel Kant. Über diesen Philosophen reden wir mit einem Philosophen, und zwar mit Dr. Matthias Burchardt, der unter anderem Philosophie studiert hat und der zusammen mit Alexander Christ die Philosophiesendung im Kontrafunk moderiert, die fairerweise auch Philosophieren heißt. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr, Matthias Burchardt.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Ihnen und allen Hörern natürlich auch ein gutes neues Jahr.
Die einen sehen in Kant den großen Logiker, andere eher den großen Ethiker. Was war denn aus Ihrer Sicht Kants wichtigster Beitrag zur Philosophiegeschichte?
Ich glaube, es ging um eine Selbstvergewisserung der Reichweite und Grenzen der menschlichen Vernunft in allen Sphären. Ich darf noch mal erinnern an die vier Grundfragen der Philosophie, die mit Kant aufgeworfen wurden. Die lauten: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Und in diesen Fragen umreißt er ein Programm, das darauf hinausläuft, zu prüfen, nicht nur wie leben wir oder was erkennen wir, sondern unter welchen Bedingungen tun wir das. Und da hat er Maßgebliches geleistet, insofern als er den Menschen als Subjekt bestimmt hat, also als Urheber von Erkenntnis und von Handeln und von Politik, aber auch gezeigt hat, dass dieses Subjekt an Grenzen stößt.
Mit der Kritik der reinen Vernunft wird ja eine kopernikanische Wende in der Geistesgeschichte vollzogen, indem Kant überhaupt erstmal die Grundbedingungen des Denkens und der Erkenntnismöglichkeiten des Menschen erörtert und auslotet. Was war denn jetzt das eigentlich Revolutionäre an Kants Denken?
Ja, so wie bei Kopernikus plötzlich die Erde zum Bezugspunkt fragwürdig geworden ist, ist eine Grundorientierung der Philosophie neu befragt worden. Ich würde das gerne in einem Gleichnis erzählen, denn es ist ja so, dass häufig die Sonne als Ausgangspunkt der Erscheinungen betrachtet wurde. Etwa im platonischen Sonnengleichnis sagte, das Auge kann nicht sehen und das Ding ist nicht sichtbar, wenn sie nicht der Sonne ausgesetzt sind. Und insofern sind wir eingebettet in eine Lichtung, die die Dinge hervorbringt und uns so zeigt, wie sie im Licht der Sonne erscheinen. Mit der Rückwendung auf das Subjekt, und das ist diese kopernikanische Wendung, wird gewissermaßen der Verstand oder der Geist des Menschen zur Lichtquelle, die in ihrem eigenen Licht die Dinge sieht und natürlich auch immer wieder nur das sieht, was auch dieses Licht ihr zeigt. Und damit ist einerseits gesagt, wie die Dinge uns erscheinen, nämlich im Licht unserer Erkenntnisvermögen, aber auch wie sie uns verborgen sind, nämlich insofern sie diesem Licht nicht zugänglich sind. Also einerseits wird die Macht der Vernunft unterstrichen, die Dinge zu erkennen, und zum anderen wird auch die Begrenzung dieser Vernunft benannt, weil wir nämlich die Dinge unabhängig von unserer Betrachtung nicht mehr erkennen können, sondern ihnen fremd bleiben müssen.
Damit haben Sie ja den großen Skandal, den Kant formuliert hat, bereits aufgegriffen, denn er spricht ja von der Welt der Erscheinungen versus das Ding an sich. Und der Skandal, den er formuliert hat, liegt ja darin, dass es uns als Menschen, als Philosophen noch nicht gelungen ist, die Außenwelt zu beweisen. Das würde jetzt aber wahrscheinlich wirklich zu weit führen. Dann müssten wir in die Tiefen der Kritik der reinen Vernunft eintauchen. Wenden wir uns mal dem Aufklärer Kant zu. Er hat ja im Endeffekt die Aufklärung definiert. Wie lässt sich denn sein Begriff der Aufklärung zusammenfassen?
Ja, der Satz ist legendär. Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich denke, das kann man bis heute unterschreiben. Es gibt eine Unmündigkeit, für die wir nichts können. Das sind Beeinträchtigungen aufgrund des Lebensalters oder körperlicher Schwächen. Und es gibt eine Unmündigkeit, für die wir etwas können, weil wir nämlich unsere Urteile und unsere Handlungsoptionen delegieren an andere, die uns vorschreiben, wie wir leben sollen. Das ist übrigens hochaktuell, weil heute hören wir immer wieder, wage nicht dich deines Verstandes, ohne die Anleitung einer KI zu bedienen. Da würde Kant widersprechen und sagen, ja, versuche es ohne die Anleitung eines anderen, dann bist du aufgeklärt. Aufklärung ist für Kant nicht ein Zustand, den ich erreiche, sondern ein Prozess. Das ist in dieser Formulierung des Ung immer inbegriffen, dass man ein Produkt hat oder auch einen Prozess. Wir leben noch nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, sagt er, sondern im Zeitalter der Aufklärung. Das bedeutet gerade, das Licht der menschlichen Vernunft in jeden Winkel der Welt zu tragen und Geltungen zu prüfen, nicht im Hinblick auf ihre traditionelle Herkunft, im Hinblick auf die Machtfiguren, die sie formuliert haben, sondern nur noch das gelten zu lassen, was vor dem Forum der Vernunft Bestand haben kann.
Jetzt sagt aber auch, dass die Unmündigkeit des Menschen insofern und deshalb selbst verschuldet ist, weil man zumeist nicht den Mut hat, sich seines Verstandes zu bedienen. Man hat Angst davor, den Verstand auf eine Welt offensichtlich klare Regeln anzuwenden, die bei ihm ja auch eine wichtige Rolle spielen. Wie nehmen wir denn nach Kant dem Menschen die Angst vor der Verwendung seines eigenen Verstandes?
Faulheit und Feigheit sind die Gründe, warum die meisten Menschen lieber unmündig bleiben, sagt er. Das heißt, zum einen müssen wir uns in den Arsch treten, um von unserem Verstand Gebrauch zu machen, und zum anderen müssen wir in Kauf nehmen, dass wir damit sozial anecken. Ich möchte dem Kant Martin Luther zur Seite stellen, dem unterstellt wird, gesagt zu haben, hier stehe ich und kann nicht anders. Also wenn ich etwas für richtig erachte, dann muss ich mich auch trauen, das in die Debatte einzubringen. Das kann man natürlich nicht auf Zuruf, sondern das ist eine Frage der Bildung. Und damit die Aufklärung als gemeinschaftlicher Prozess gelingen kann, bedarf es mutiger Menschen, die die Frage nach dem, was ist oder nicht ist, was gelten soll oder falsch ist, auch in den öffentlichen Raum hineintragen. Das ist nicht immer ungefährlich, das wissen wir seit Sokrates, der das Ganze ja mit seinem Leben bezahlt hat, weil er den Schirlingsbecher trinken musste, weil er der Polis Athen doch ein wenig auf den Geist gegangen ist.
Aber liegt denn hier nicht auch genau ein Widerspruch? Denn den Mut aufzubringen setzt ja auch einen Willen voraus. Und der Wille, so definiert Kant, ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als praktisch notwendig, das heißt als gut erkennt. Also mit anderen Worten, seine Idee von Wille ist, zu wollen, was ich muss. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch zu diesem Aufruf, den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Oder sehe ich das falsch?
Naja, vorausgesetzt ist ja auch, dass der Wille überhaupt erstmal einsieht, was er muss und was das Sittengesetz von ihm verlangt. Und wenn er das durchschaut hat, gibt es dann keine Ausrede mehr, sich dem zu entziehen. Also ich denke, das ist schon in sich stimmig.
Wie hat sich denn der Kantsche Aufklärungsbegriff in diesen letzten 300 Jahren verändert? Was verstehen wir heute unter Aufklärung?
Ja, wir verstehen darunter, dass wir jungen Menschen beibringen, wie sie mit ihren Genitalien umgehen sollen und welche Worte sie dafür finden sollen. Ironie aus. Allen Ernstes, glaube ich, ist der Begriff der Aufklärung nach wie vor hochaktuell auf der einen Seite, weil ja in den letzten 3 Jahren, als wir unter der Doktrin bestimmter medizinischer oder auch meteorologisch oder klimatologischer Vorstellungen leben sollten und unser Verhalten ändern sollten, immer wieder Bewegungen den Namen der Aufklärung bemüht haben, um deutlich zu machen, dass hier ein Widerstandspotenzial ist. Ich erinnere an die Ärzte für Aufklärung, die Anwälte für Aufklärung oder viele andere mehr. Die Sache ist nach wie vor auch sehr aktuell, weil es tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die unsere Faulheit und Feigheit ausnutzen, um für uns zu entscheiden, was der Fall ist und was wir tun sollen. Und insofern ist damit ein Stachel im Fleisch der Gedankenträgheit und auch der Macht etabliert, der sehr unangenehm sein kann für die Herrschenden.
Kant untersucht ja in der Kritik der reinen Vernunft die Prinzipien, die grundsätzlichen Möglichkeiten und Kategorien menschlichen Denkens. Und jetzt haben Sie, Matthias Burchert, mir mal erzählt, dass Sie bei der Auseinanderhaltung der beiden zentralen Begriffe bei Kant, nämlich Transzendenz und Transzendentalität, sich mal traumatisieren haben lassen müssen an der Uni. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist eine unvergessliche Anekdote. Ich saß mit Ernst Vollrath, dem letzten und vielleicht legendärsten Assistenten Hannah Arendts, in meiner Abschlussprüfung, dem Staatsexamen, und er fragte mich, Herr Burchardt, was ist der Unterschied zwischen transzendental und transzendent? Und ich habe das dann vermeintlich beantwortet. Er hat es nicht gehört oder ich habe es nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mich damit dann nachher nochmal väterlich ermahnt und gesagt, also das müsste ich schon wissen. Meine Note wäre jetzt nicht so gut ausgefallen, wie ich es verdient gehabt hätte. Aber tatsächlich ist es so, dass ich seitdem auf diesen Unterschied großen Wert lege und mit Kant auch nochmal zeigen kann, was der Gewinn dieser Unterscheidung ist, aber auch was der Verlust ist, wenn wir diese Unterscheidung in Richtung eines dieser Begriffe führen. Unter Transzendent verstehen wir dasjenige, was aus der Überschreitung unserer Erfahrungswirklichkeit in einem nicht wahrnehmbaren, übermateriellen Bereich maßgeblich ist dafür, dass die Welt uns so zugänglich ist zum Denken und in ihrem Sein, wie wir sie vorfinden. Also ein Gott ist transzendent, der verlässt die Immanenz. Die platonische Ideenwelt ist transzendent. Transzendental ist die Verortung dieser Prinzipien, dessen, wie uns etwas erscheint oder wie es seinsmäßig gegeben ist, im Subjekt selbst. Das heißt, der Mensch selber ist Träger der Transzendentalien. Und damit kehrt gewissermaßen dieses Licht der Welt in die menschliche Vernunft ein und die Welt verdunkelt sich. Und der Gewinn ist, dass wir bescheidener werden im Hinblick auf die Aussagekraft und Macht unserer Vernunft. Und das andere ist, dass die Welt sich entzaubert und ihre Ansprüche an uns nicht mehr vorbringen kann. Die Dinge verstummen gewissermaßen, weil sie nur noch im Licht unserer Vernunft erscheinen. Und insofern muss man der ganzen Aufklärung und Kritik der Vernunft auch vielleicht den Vorwurf machen, dass es eine gewisse Einseitigkeit nach sich zieht. Ich würde da jetzt nicht mich in die Spur der Frankfurter Schule begeben wollen, die über die Dialektik der Aufklärung und die Rolle zur instrumentellen Vernunft dann nochmal nachdenkt, sondern tatsächlich eher Fragen, wie die Romantik auch gefragt hat, ob es nicht Einseitigkeiten ist, das Lichtmoment überzubetonen und nicht auch die Menschlichkeit der Schatten in den Blick zu nehmen. Leben wir tatsächlich allein aus der Vernunft? Ist die Vernunft in der Lage, alles zu durchleuchten? Oder sind, finde ich, auch von Dingen getragen, die ohne die Zustimmung der Vernunft einen Wert haben? Ich denke mal an die Tradition, an Brauchtum und Sitte und vieles andere mehr, an die Leiblichkeit. Da wäre über vieles nachzudenken. Ich glaube, dass die Fixierung auf die Aufklärung und die Vernunftnatur des Menschen auch zu einer kälteren, individualistischeren Welt geführt haben, die in ihrem wissenschaftlichen Geist zwar intellektuell zu durchdringen ist, aber vielleicht kein schöner Lebensort mehr.
Kant leitet ja tatsächlich auch seine Aufforderung zum Mut aus der Vernunft ab. Und abgesehen jetzt nun von der dringenden Leseempfehlung, die Kritik der reinen Vernunft doch mal selbst zu hinterfragen und selbst auseinanderzudenken, was können wir denn tun, um in den Menschen in diesem neuen Jahr 2024 diesen kantianischen Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, zu wecken?
Ich glaube, das ist eine Frage des Überlebenswillens, denn wenn wir uns verlassen auf das, was die KI uns sagt, was die Mächtigen uns vorschlagen oder die Interessengruppen der Lobbys, dann sind wir ausgelieferte Objekte einer Verfügungsmacht, die nicht das Beste für uns im Sinn hat. Der große Gewinn der Aufklärung und vielleicht auch dieser Epoche der Moderne war ja, dass der Mensch zum Subjekt oder zum Selbstzweck wurde und die Menschheitsformel des kategorischen Imperativs verlangt ja, dass wir niemanden als bloßes Mittel zum Zweck missbrauchen dürfen, sondern jeden behandeln sollen, als wäre er Zweck seiner selbst. Und das ist nicht gegeben, sondern muss eingefordert werden. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns berufen und müssen diesen Maßstab auch an uns selber richten, wenn wir leben wollen, indem wir den Mut unseres eigenen Verstandes haben, aufbringen. Nicht nur für uns, sondern auch für die künftigen Generationen.
Dieses Jahr feiert Deutschland den Geburtstag eines seiner großen Philosophen, Immanuel Kant. Über ihn sprach ich mit einem Philosophen, mit Dr. Matthias Burchardt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr, sehr gerne.